ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Eine Umsatzsteigerung um 24% im ersten Halbjahr auf 4,7 Milliarden Euro. Die sehr schnelle Realisierung eines neuen Werkes in Niedersachsen und volle Auftragsbücher. Das ist der Konzern Rheinmetall aktuell. Philipp von Brandenstein ist Unternehmenssprecher und zu Gast in SWR 1 Leute. Ist das die Folge der eingeläuteten Zeitenwende auch für Deutschlands größten Rüstungskonzern?
Das ist in der Tat eine Folge der Zeitenwende und damit des geänderten Kontextes. Es ist allerdings so, dass wir schon vor mehreren Jahren diesen Defense Supercycle, nennen wir das, prognostiziert haben. Wir haben prognostiziert, die Verteidigungsausgaben müssen steigen. Es gibt Herausforderungen. Der globale Kontext hat sich schon vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine geändert. Es gab Entwicklungen im Indo-Pazifik, es gab Entwicklungen aber auch in Ostmitteleuropa, in Zentralasien, die das nahegelegt haben. Es war schon vor mehreren Jahren klar, dass die Amerikaner ihr Engagement stärker in den asiatisch-pazifischen Raum verlagern würden. Und es war deutlich sichtbar, dass die Europäer, nicht nur die Deutschen, eine Art Friedensdividende genossen haben. Das heißt, über lange Jahre eigentlich, seit 1990, wurde immer weniger in die Verteidigungskapazitäten investiert. Immer mehr Material ist veraltet und dass es da zu Modernisierungen, zu Upgrades, zu Neuanschaffungen wird kommen müssen, das war eigentlich klar. Dass sich die Lage so dramatisch verändert, das konnte niemand antizipieren. Das ist so.
Wenn ich die wirtschaftlichen Daten mir zu Ihrem Unternehmen anschaue, die aktuellen, dann frage ich mich immer, welche Rolle spielt denn eigentlich auch hausintern der Aktienkurs, der nicht immer im gleichen Tempo mit nach oben gegangen ist?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Gradmesser. Wir sind, das ist so ein privatwirtschaftliches Unternehmen, kein staatliches Unternehmen, haben auch keine großen staatlichen Ankerinvestoren. Das heißt, wir müssen uns am Kapitalmarkt behaupten. Die Gelder, die wir brauchen, nicht nur um Löhne zu bezahlen, sondern auch um Investitionen zu tätigen, zum Beispiel neue Werke, aber auch in Forschung und Entwicklung, die müssen wir am Kapitalmarkt einsammeln, einwerben. Dafür braucht man eine gute Geschichte, dafür braucht man Erfolg am Kapitalmarkt. Und tatsächlich war das vor Beginn des russischen Angriffskrieges eine Situation, die nicht immer ganz leicht war. Man hatte die Corona-Krise, man hatte aber auch Entwicklungen wie die EU-Taxonomie, also praktisch Gedankenspiele als nicht nachhaltig definierte Industrien und Wirtschaftszweige aus Teilen der Finanzmärkte auszuschließen. Das ist natürlich dann keine gute Nachricht. Und das hat gewisse Aktivitäten eben auch erfordert, sich selber auch neu zu definieren und zu positionieren an den Kapitalmärkten, nicht nur im öffentlichen Bewusstsein. Aber jetzt ist anscheinend das Vertrauen in unsere Aktie doch sehr gewachsen. Also die Entwicklung unseres Aktienkurses ist wirklich sehr ermutigend. Und wir sind jetzt in Kapitalmarkt Größe, Volumen, also in Kapitalisierung, wirklich auf Augenhöhe mit den ganz großen amerikanischen Defense-Unternehmen. Und das heißt, wir haben da jetzt ein Playing-Level erreicht, was uns wirklich auch ermöglicht, ganz anders zu agieren, als das früher der Fall war.
Artillerie, Panzer, Munition, Flugabwehrgeschütze, das ist sozusagen das Kerngeschäft von Rheinmetall. Wie würden Sie Ihren Arbeitgeber vorstellen? Es ist ja nun mal kein Haus für den Endverbraucher.
Ja, es ist ein Technologiekonzern. Wir haben uns immer mit Technologien beschäftigt, haben auch ein ziviles Geschäft neben dem militärischen Geschäft. Diese beiden Zweige haben sich immer befruchtet. Das waren nie voneinander abgetrennte Silos. Das ist ja auch ganz häufig so, dass Entwicklungen aus dem militärischen Bereich dann Eingang finden in die zivile Welt. Das Internet ist zum Beispiel so ein Beispiel. Es ist ja ein Produkt militärischer Forschung mal ursprünglich gewesen. Und andersrum eben auch. Also wer Sensoren baut und nutzt, der kann die für zivile Pkw benutzen. Aber die funktionieren natürlich auch im Panzer. Ja. Und von daher stand für uns Technologie immer im Vordergrund. Auch mein Chef, Herr Pappberger, unser Vorstandsvorsitzender, ist ja Maschinenbauer, ist Ingenieur. Das merkt man auch. Also die Wertschätzung der Produktion und der Wertschöpfung im Lande, in unseren Werkshallen, in den Fabrikhallen, wirklich an den Maschinen, ist noch sehr groß. Also wir sind wirklich kein bürokratischer Arbeitgeber. Wir sind ein Arbeitgeber, wo hands-on noch wirklich gewertschätzt wird.
ziviles Geschäft nehme ich gerne auf, weil der Bereich mit Autoteilen in Rheinmetall, das ist ehrlich gesagt so die einzige Sparte, die nicht so richtig gut läuft und wo man überlegt, sie halt auch abzugeben.
Ja, das ist richtig. Es ist in den letzten Jahren ja so gewesen, dass die deutsche Automobilindustrie und insbesondere die Zuliefererindustrie, zu der wir auch gehören, federn lassen musste. Da sind die Zeitläufe einfach nicht günstig und es ist bei uns eben auch so, dass unsere Kernkompetenz immer stärker im Sicherheits- und Verteidigungsbereich gesehen wird. Und insbesondere die von Ihnen angesprochenen Kapitalmärkte, die bevorzugen tatsächlich Pure Play. Das heißt, die möchten gerne eine Firma haben, die nicht so stark in sich selbst diversifiziert ist, sondern die sich darauf konzentriert, was sie wirklich besser kann als andere. Und das ist bei uns ja das militärische Geschäft. Das militärische Geschäft wächst auch enorm. Das heißt, im Verhältnis wird es immer bedeutsamer, auch im Vergleich zum stagnierenden zivilen Geschäft. Und da stellt sich die Frage, inwiefern sich der hohe Managementaufwand für eine verhältnismäßig immer kleinere Sparte dann überhaupt noch rechtfertigen lässt.
Philipp von Brandenstein, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei Rheinmetall, ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Und momentan haben Sie ja ehrlich gesagt eine ziemliche Bandbreite an Themen zu moderieren. Die wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen, die hatten wir eben schon. Aber es gibt natürlich auch Proteste gegen Ihr Unternehmen. Rheinmetall entwaffnen heißt ein Bündnis. Das ist vergangene Woche in Köln auf die Straße gegangen, nicht alleine, sondern hat dort halt eine Demonstration sich genehmigen lassen. Die Angaben schwanken so ein bisschen, mehrere hundert, mehrere tausend Teilnehmer. Wie schauen Sie auf solche Ereignisse?
Ja, ich war ja nicht dabei, aber ich kann nur sagen. Aber
die Meldung gibt's ja überall.
Das ist richtig. Nein, also erstmal zu dem ganzen Aufgabenspektrum, mit dem wir konfrontiert werden. Das ist breit. Also mein Job ist wirklich spannend. Ich weiß morgens nicht so richtig, was mir der Tag bringt. Aber diese Proteste, die gehören natürlich dazu und das ist auch legitim. Das ist ja Ausdruck von Pluralismus und letztlich sind wir auch angetreten, unser Gesellschaftsmodell, die Meinungsfreiheit zu schützen, ja, diese Grundwerte zu schützen. Dazu gehört es eben auch, dass wir selber kritisch betrachtet werden, dass es Proteste gegen uns gibt. Und wir sind das im Übrigen auch seit vielen Jahren gewöhnt. Also wir gehen damit relativ pragmatisch um. Hat uns auch sehr geholfen. Ich meine, die Frage ist auch immer, was macht es mit uns selber? Wir mussten uns immer hinterfragen lassen und haben uns auch selber hinterfragt. Von daher gab es da immer einen Prozess des Nachdenkens, des Abwägens, was für viele andere Unternehmen vielleicht eine relativ neue Entwicklung erst ist. Und ein Protestcamp, ja, meine Güte, wenn es da friedlich bleibt, wenn es nicht zu Nötigung oder Gewaltausübung kommt, dann ist das absolut legitim. Es gab aber, das haben Sie ja auch erwähnt, Proteste vor oder in der Nähe der Privatwohnung von Vorstandsmitgliedern. Das ist
zum Beispiel ein Protestzug in Richtung des Wohnhauses des Konzernchefs Armin Pappberger.
Ja, und das ist dann praktisch schon ein Fall, wo ich mir selber die Frage stelle, geht es da nicht in den Bereich einer Einschüchterung, wenn man da wirklich Druck ausüben? Ich meine, man kann ja auch bei uns vor der Konzernzentrale demonstrieren. Das findet auch immer wieder statt. Jedes Jahr, wenn wir eine Hauptversammlung durchführen beispielsweise. Und das ist angemeldet und findet ordnungsgemäß statt. Wir leben mit den Einschränkungen. Aber Leute ins Private nachzustellen, wo sie mit ihren Familien leben, das ist für mich schon eine Grenzüberschreitung. Und auch die Protestinhalte fand ich schon unbefriedigend. Also ich las auf einem Plakat, Krieg beginnt hier. Und damit war das Wohnhaus unseres Vorstandsvorsitzenden gemeint. Das ist ja analytisch so nicht ganz akkurat. Also das, was in der Ukraine passiert, begann nicht bei uns, sondern wir reagieren darauf oder unterstützen.
Aber wie reagieren Sie darauf, dass Sie, Sie sagen, Sie reagieren, gehen pragmatisch damit um? Sucht man auch den Dialog mit diesen Menschen?
Ja, klar. Also viele von den Demonstranten sind ja auch unsere Aktionäre. Wir sind ja, wie gesagt, als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet, eine Hauptversammlung durchzuführen. Wir machen das momentan digital aufgrund der Sicherheitslage. Aber jeder, der auch nur eine Rheinmetall-Aktie hat, kann natürlich Fragen stellen, ja, auch direkt an den Vorstand. Und diese Aktionäre nehmen sich auch das Recht, stellen recht ausführliche Fragekataloge zur Debatte. Und da antwortet unser Vorstandsvorsitzender auch drauf, ohne mit der Wimper zu zucken. Und Ja, manchmal geht das wirklich noch ins Dialogische über. Das ist ganz interessant.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Protestaktionen auch vor den Werkstoren bei Rheinmetall, unabhängig von diesen Demonstrationen, habe ich mich gefragt, wie sieht eigentlich der Schutz Ihrer Unternehmensstandorte aus? Also wenn wir da über Spionage, Sabotage, Angriffe jeglicher Art sprechen.
Ja, es ist so, dass im Zuge der hybriden Kriegsführung Moskaus alle möglichen Schritte unternommen werden, um in Deutschland und bei verbündeten Ländern eben Dinge auszulösen oder zu behindern. Dazu gehört natürlich Aufklärung, Spionage, dazu gehören Störmanöver, also praktisch DDoS-Attacken über das Internet, um Systeme lahmzulegen. Wir haben ein sehr gutes SOC, ein Security Center im Online-Bereich im eigenen Haus, was die Verteidigung, die Abschirmung, den Schutz unserer Systeme verantwortet. Und das machen die auch wirklich sehr gut. Aber ansonsten ist das eine Herausforderung für ganz Deutschland, für alle möglichen Industriezweige, für die gesamte Infrastruktur, für den Verkehr, für LNG-Terminals. Da wird man sich, glaube ich, in den nächsten Monaten, und die Politik hat das auch schon anklingen lassen, Gedanken machen müssen, wie wir unsere Infrastruktur besser schützen. Gegen Angriffe aus der Luft, gegen Drohnen, gegen Spionage und Sabotage. Da muss etwas geschehen, da sind wir momentan noch nicht da, wo wir sein müssten angesichts der Sicherheitslage.
Bei der Rheinmetall-Werkseröffnung in Niedersachsen zuletzt waren auch Vizekanzler Lars Klingbeil, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und NATO-Generalsekretär Mark Rutte anwesend. Wir gehen weiter in SWR1 Leute mit Philipp von Brandenstein, dem Unternehmenssprecher. Ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass diese Herren kommen?
Nein, eine Selbstverständlichkeit ist es auf jeden Fall nicht. Das war auch für uns ein großes Ereignis und dass diese Würdenträger und Protagonisten uns da die Ehre gegeben haben, zeigt auch, was für ein bedeutsames Projekt das war für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Wir haben ja wirklich in Rekordzeit, in nur 15 Monaten, ein Werk aus dem Boden gestampft, muss man fast sagen, was seinesgleichen sucht. Das ist die größte Munitionsfabrik in Europa, vielleicht sogar der Welt. Und voll automatisiert, das heißt wirklich auch vom technologischen Standard absolut etwas, was seinesgleichen sucht. Und das passt natürlich schon zu der Programmatik, die sowohl auf NATO als auch auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene erklärt wurde, nämlich die Verteidigungsfähigkeit Europas und Deutschlands wiederherzustellen.
Wie eng muss eigentlich Ihr Unternehmen im Austausch mit der deutschen und der europäischen Politik sein? Und wie läuft das ab? Läuft das auf Chefebene ab oder läuft das ein bisschen weiter unten ab?
Das läuft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber tatsächlich ist unsere Kundenstruktur im Verteidigungsbereich ja eine sehr einfache. Unsere Kunden sind letztendlich ein paar westliche Demokratien, deren Regierungen, die ihre Streitkräfte ausstatten. Und da läuft der Kontakt deswegen natürlich über Regierungschefs, über die Fachminister, meistens die Verteidigungsminister, aber natürlich auch über das Beschaffungsamt, in England dann die Procurement Agency, und über die Nutzer natürlich, das heißt über das Militär, also diejenigen, die das Gerät dann schlussendlich zum Einsatz bringen und damit arbeiten.
Das heißt also, der Vorstandsvorsitzende Armin Pappberger hat Boris Pistorius auf der Kurzwahl?
Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, Herr Pistorius weiß, wie er Herrn Pappberger erreicht. Und natürlich, es gibt immer wieder Fragen, es gibt Themen zu besprechen. Und Rheinmetall ist das größte Verteidigungsunternehmen in Deutschland. Das heißt, wenn die Zeitenwende voranschreiten soll, dann wird das auch über Rheinmetall zu gestalten sein.
Deutsche Absprachen sind das eine. Wie anspruchsvoll sind europäische Absprachen, Zusammenarbeit auf EU-Ebene?
Ja, gleichermaßen. Also Rheinmetall ist ein paneuropäischer Akteur. Wir haben Produktionsanlagen von Spanien bis nach Litauen und in die Ukraine hinein. Wir expandieren und wir produzieren ja eben auch in diesen Ländern. Das ist auch der Wunsch des Kunden. Also wir haben da eine ganz klare Lokalisierungsstrategie. Wenn uns ein Land beauftragt, wie zum Beispiel Großbritannien, dann wollen die auch einen Teil der Wertschöpfung im Land behalten. Das heißt, die wollen die Werke im Land haben, die wollen, dass die dortigen Zulieferer zum Zuge kommen, dass eben die Arbeitnehmer aus dem jeweiligen Land kommen und auch die Patentrechte, die Intellectual Property Rights, sollen in dem Land praktisch beheimatet sein. Und deswegen sprechen wir dann auch mit den Regierungen dieser Länder. Und diese Regierungen sprechen uns zurzeit auch an. Denn es werden Unternehmen gesucht, die das überhaupt leisten können. Es gibt nicht so viele Unternehmen, die die technologischen Möglichkeiten haben, die logistischen Möglichkeiten haben, auch wirklich innerhalb kürzester Zeit ganze Fabriken zu bauen mit der entsprechenden vertikalen Integration verschiedener Arbeits- und Prozessschritte. Und deswegen bekommen wir zurzeit auch Anfragen aus allen möglichen Ländern der Europäischen Union.
Wenn Sie sagen, Rheinmetall hat vielleicht gerade das größte Munitionswerk der Welt entstehen lassen, das vielleicht bezieht sich dann darauf, dass man nicht bei jedem Land Einblick hat, was sonst noch so geschafft wird?
Das ist korrekt. Es gibt eben Länder, die eine nicht so transparente Kommunikation haben. Da weiß man es nicht genau.
Es heißt immer wieder, dass verschiedene politische Protagonisten bemüht sind, um Frieden in der Ukraine oder zwischen der Ukraine und Russland herzustellen. Ist Frieden, provokant gefragt, schlecht fürs Geschäft von Rheinmetall?
Nein, Frieden ist ja das Ziel unserer Arbeit, Friedenssicherung. Und wir glauben eben tatsächlich, dass der Frieden auch am besten gesichert werden kann durch ein gewisses Maß an Abschreckung. Diese Abschreckungsmöglichkeit haben wir eingebüßt, deswegen ist der Frieden in Gefahr. Wir müssen uns wieder als Gesellschaften in die Lage versetzen, verteidigungsfähig zu sein und eben auch wirklich zu demonstrieren, dass wir im Angriffsfall bereit sind, uns zu wehren. So lauten auch die Hypothesen der Politik und des Militärs, ist gegenwärtig nicht der Fall. Also die Dienste und auch die Bundeswehr in Person von Generalinspekteur Breuer haben festgestellt, dass Russland bis 2029 sich in die Lage versetzen möchte, rote Linien zu überschreiten. Das heißt wirklich auch die NATO und ihre Verteidigungsfähigkeit zu testen. Es gibt auch Szenarien, die entwickelt wurden, wie zum Beispiel von Carlo Massala. Und die gehen von einer Eskalation im Baltikum beispielsweise aus. Also das ist nicht mehr blanke Theorie. Das könnte sich irgendwann konkretisieren. Und für diesen Fall müssen wir einfach gewappnet sein. Und den Frieden zu bewahren für unsere Gesellschaften, das ist wichtig. Man hätte vielleicht etwas früher damit anfangen können. Ich sprach vorhin von der Friedensdividende, die wir alle genutzt haben als Gesellschaften. Vielleicht hätte man etwas früher anfangen müssen, Sicherheitsvorsorge zu betreiben. Aber jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und jetzt gilt es dann eben, einige Schritte nachzuholen. Aber auch für die Ukraine wünschen wir uns Frieden. Auch dieses Land muss wieder in eine Normalität finden. Das wünschen wir uns alle. Und da auch danach wird die Ukraine sich ja in irgendeiner Form verteidigen und eine Absicherung betreiben müssen, damit so etwas nicht wieder geschieht, was 2014 und dann 2022 passiert ist. Und dazu sind wir natürlich bereit, einen Beitrag zu leisten.
Wenn ich Schokolade oder Landmaschinen herstelle, dann ist ein weltweiter Vertrieb meiner Ware überhaupt kein Problem. Bei Munition sieht das ein bisschen anders aus. Philipp von Brandenstein ist weiter zu Gast von Rheinmetall. Wie sehen die deutschen Rüstungsexportbestimmungen eigentlich aus? Woran haben sie sich zu halten und was müssen sie berücksichtigen?
Ja, die sind sehr streng. Also das Kriegswaffenkontrollgesetz erlaubt natürlich nicht die Weitergabe von militärischen Material und Kriegswaffen an Staaten, die im Verdacht stehen, damit Unlauteres zu tun oder das Völkerrecht zu brechen. Und das ist auch gut, dass die Politik da ihrer Verantwortung bewusst ist. Und deswegen, wenn es eine Anfrage gibt für Waffenexporte, dann prüft es die Bundesregierung, der Bundessicherheitsrat und bald wohl der nationale Verteidigungsrat sind dann mit der Prüfung befasst. Und die verlassen sich dann praktisch auch auf die Einschätzung ihrer Dienste und Fachministerien. Und das ist für uns auch handlungsanleitend.
Jetzt ist Rheinmetall auch ein DAX-Unternehmen, DAX-geführtes Unternehmen. Heißt das, dass dadurch auch alles transparenter ist und dass man mehr Einblick hat?
Ja, also wir haben natürlich gewisse Rechenschaftspflichten, das ist ganz klar. Wir geben jährlich einen Geschäftsbericht heraus und berichten da auch über unsere Projekte. Es liegt tatsächlich in der Natur der Sache, auch wenn es sowas eigentlich nicht gibt, dass wir über Details und Inhalte gewisser Vertragsverhältnisse nicht berichten dürfen oder sollen, weil das eben dem Kundenanliegen nicht entspricht. Also das dreht sich auch beispielsweise bei relativ gängigen und permanenten Projekten, also Rahmenverträge, Umstückzahlen etc., da ist Diskretion vereinbart und daran halten wir uns.
Wenn wir mal ein Beispiel durchspielen, Rheinmetall verkauft Munition an einen Staat, wenn dieser dann die Munition weitergibt, etwa an Russland, inwiefern haben Sie darauf Einfluss?
Es gibt Endverbleibsklauseln, die sind auf jeden Fall zu beachten, die sind Teil des Vertrages und das würde sonst natürlich zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehungen führen, wenn so etwas vorkäme. Das wäre ein Bruch des Völkerrechts, ja. Und das wäre nicht in unserem Sinne, das wäre nicht im Sinne der Bundesregierung und deswegen probieren wir auch alles, um das zu verhindern. Aber wir haben keinen Anlass zu glauben, dass das jemals der Fall sein sollte. Denn wie gesagt, wir produzieren nur in westlich verfassten Demokratien, in parlamentarischen oder präsidentiellen Demokratien in Europa meistens, auch im Hinblick auf unsere Kundenstruktur, gehen weit über 90, ich glaube inzwischen über 95% aller Güter in NATO-Staaten oder der NATO gleichgestellte Staaten, also die Schweiz beispielsweise, da produzieren wir auch, oder Norwegen. Und von daher ist die Frage eher eine hypothetische.
Jetzt gab es gestern in Peking eine riesige Militärparade. Da waren dann keine Produkte von Rheinmetall auf der Straße zu sehen.
Davon können Sie ausgehen, ja.
Trotzdem gibt es ja bei Geschäftsverbindungen zu China, oder?
Es gibt Geschäftsverbindungen im zivilen Bereich. Wir sind ja ein Automobilzulieferer und die deutsche Automobilindustrie, nicht nur die deutsche, aber auch die deutsche Automobilindustrie, ist in China präsent und deswegen haben wir dort auch Geschäftseinheiten. Das ist richtig.
Das heißt also, ich habe so gelesen, Ventile und Klappen für die Autoindustrie. Aber könnten die dann auch anders verwertet werden? Also weil wir es eben schon hatten, dass das eine ins andere dann auch mal greift, bei Fahrzeugen zum Beispiel.
Ein Dual-Use-Produkt, das haben wir mit unseren Produkten tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich militärische Lkw, ja, also wir stellen auch wirkliche Militär-Lkw her, also nicht nur Lkws, die in Tarnfarbe angemalt werden, sondern wirklich Lkw mit entsprechender Schutzvorrichtung etc. Die haben ganz andere Motoren und Vorrichtungen, also dass da irgendwie ein Transfer von Gütern stattfinden könnte, die für den Pkw-Markt entwickelt wurden, das halt ich persönlich für nicht denkbar.
Weiter geht's in SWR1 Leute mit Gast Philipp von Brandenstein, Sprecher von Rheinmetall. Sie sind vor 4 Jahren ins Unternehmen gekommen. War da der eben von mir schon angesprochene Wandel vom Schmuddelkind zum beliebten Arbeitgeber in vollem Gange?
In vollem Gange würde ich nicht sagen. Das war natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Aber tatsächlich waren wir nie ein unbeliebter Arbeitgeber. Wir zahlen recht anständige Löhne. Bei uns haben wir gute Tarifverträge. Und für Ingenieure waren wir immer ein sehr attraktiver Arbeitgeber.
Dann hat man nur nicht so drüber gesprochen wahrscheinlich.
Ja, oder es war dann halt eine Nische. Ja, aber wir hatten nie Probleme, Vakanzen zu füllen. Das ging. Aber die Ausgangslage war natürlich eine andere. Und das hatte auch viel mit Kommunikation zu tun. Man hat sich mit dem Sicherheitsbegriff nicht so gern auseinandergesetzt. Das zum einen, das Thema war nicht gerade gefällig. Damit wollte sich niemand auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite haben wir selbst auch gar nicht so viel über uns gesprochen und warum wir tun, was wir tun. Wir hätten gute Gründe dafür gehabt. Ich meine, es war immer sinnfällig, dass Sicherheitsorgane unterstützt werden müssen, dass man diejenigen schützen muss, die uns beschützen. Polizisten, die Bundeswehr etc. Und dass ein demokratisches Staatswesen eben auch militärischen Schutz braucht. Stattdessen haben wir uns so in die kommunikative Wagenburg ein bisschen begeben. Und damit meine ich nicht nur Rheinmetall, sondern vielleicht die ganze Branche, wenn man das so sagen kann. Und haben sehr zurückhaltend und reaktiv agiert oder eben reagiert. Und wenn man so gar nichts zu sich selber sagt, dann wird man eben recht leicht zur Projektionsfläche. Mhm. Wenn man alles stehen lässt, dann ja, verselbstständigt sich das irgendwann und wird Common Sense. Die machen dies und jenes. Das ist eben so. Und wir haben schon vor der Zeitenwende, also vor dem russischen Angriffskrieg, der im Jahr 2022 dann endgültig entfesselt wurde, nachdem es 2014 ja schon losging, angefangen, über uns zu reden. Wir haben das von einer technokratischen Ebene runtergeholt tatsächlich auf einen Werteansatz. Wir haben überlegt, was ist denn unser, neudeutsch nennt man das Purpose, ja? Warum tun wir, was wir tun? Ja? Was treibt uns an? Was ist unsere Mission? Und wir kamen darauf, ja, eigentlich ist es schon, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat jetzt auch Eingang gefunden in unserem Unternehmensslogan, Taking Responsibility in a Changing World. Das haben wir uns vor dem 22. Februar 2022 überlegt. Aber danach haben es viel mehr Leute verstanden.
Und es spricht ja anscheinend auch sehr viele an. Allein für den deutschsprachigen Raum hatte Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr 175.000 Bewerbungen. Wie hat sich das in der jüngeren Zeit tatsächlich entwickelt, wenn Sie sagen, Sie waren nie ein wirklich unbeliebter Arbeitgeber?
Ja, wir hatten beispielsweise einen starken Zulauf von Absolventen der Bundeswehrhochschulen. Da kamen sehr viele Leute. Und in Gegenden wie Unterlüß, also unser Fertigungszentrum in der Lüneburger Heide, wo wir seit 125 Jahren sind, da hatten wir immer guten Zulauf. Aber wir bekommen jetzt eben unglaublich viele Initiativbewerbungen. Also selbst mein E-Mail-Postfach hat mindestens einmal am Tag eine Initiativbewerbung drin, wo Leute sagen, ich finde es interessant, was ihr tut, ich finde aber auch wichtig, was ihr tut. Kann ich nicht mitmachen, kriege ich einen Job bei euch. Und da merkt man schon, dass sich auch gesamtgesellschaftlich da etwas getan hat, dass es eine Art Umdenken gibt.
Ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes in dieser Branche das Entscheidende?
Ja, die Zukunftsaussichten sind bei uns tatsächlich gut, denn militärische Beschaffungsprojekte haben wahnsinnig lange Produktlebenszyklen. Also das geht dann über 10, 20, manchmal 30 Jahre. Also viele Systeme, so wie der Fuchs, sind einfach seit 30, 40 Jahren im Einsatz. Und da gibt es Instandsetzungen, Upgrades, alles Mögliche noch zu tun. Das heißt, dieser großen Volatilität, wie sie andere Branchen haben, sind wir nicht ausgesetzt. Und im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbranchen sehen wir eben jetzt auch einen nachhaltig steigenden Bedarf für unsere Produkte. Da sind wir im Vergleich zu anderen Kernsektoren der deutschen Wirtschaft in einer guten Position.
Zum Beispiel der Autoindustrie. Da gibt es dann eher den Beschäftigungsschwund. Kann das von Ihrer Branche mit aufgefangen werden?
Dafür ist unsere Branche zu klein. Ganz auffangen werden wir das nicht können. Aber wir haben im Unternehmen selbst begonnen, in Teilen der zivilen, also der automobilen Produktion umzustellen auf militärische Produktion. Wir haben ein Werk in Berlin, was jetzt vollumfänglich militärische Produktion macht, und wir haben ein Werk in Neuss, was ein Hybridwerk jetzt ist, und die Anteile, die dort in die militärische Produktion gehen, werden wahrscheinlich noch weiter wachsen, vielleicht sogar Satelliten, das ist unsere Idee, dass das ein Space Hub wird in Neuss. Mhm. Und da sieht man schon, dass man da viele Synergien heben kann. Tatsächlich sind die Facharbeiter in der deutschen Automobilindustrie hervorragend. Solche Arbeitnehmer würden wir nirgendwo anders auf der Welt finden. Die können präzise arbeiten, die können at cost und in time arbeiten, und da bringen sie viel mit. Aber man kann nicht jede Produktionsstätte einfach umwandeln von, sage ich mal, der Produktion eines PKWs in ein militärisches Fahrzeug. Das sind andere Produktionsprozesse, andere Arbeitsschritte, andere Sicherheitsmechanismen, die auch greifen müssen. Also, dass man automatisch einen Sektor in den anderen überführt, das wird nicht geschehen.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum heikelsten Aspekt, wenn es um die Rüstungs- oder Verteidigungsindustrie geht. Philipp von Brandenstein ist weiter zu Gast, Sprecher von Rheinmetall. Und da können wir ja ehrlich gesagt schon bei Aktionären anfangen, die in Waffenunternehmen investieren. Wie sehen Sie das? Ist das ethisch, moralisch alles vertretbar?
Ja, das denke ich schon.
Also ich hatte auch keine andere Antwort erwartet von Ihnen.
Ich weiß auch gar nicht, ob das der heikelste Aspekt ist. Also ich meine, vielleicht war das unser Fehler, über unser Kerngeschäft, was ja militärisch ist, was sicherheitsindustriell ist, so wenig geredet haben, das zu wenig erklärt haben. Es braucht diese Systeme. Diese Systeme schützen Menschen. Nicht nur die Leute, die im Einsatz stehen, sondern eben auch Zivilbevölkerung. Das sieht man jetzt in der Ukraine. Also unsere Luftabwehrsysteme, die retten dort täglich Leben. Und von daher tun wir wirklich das, was wir tun, aus Überzeugung. Und seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist das noch stärker geworden. Also ich würde sagen, unsere Mitarbeiter und wahrscheinlich auch viele Aktionäre haben auch eine gewisse intrinsische Motivation. Sagen, ich möchte da was machen. Weil ganz im Ernst, als dieser Krieg losging, ich glaube, jeder von uns hat ja so eine gewisse Ohnmacht verspürt. Was da geschehen ist, war nur schrecklich, aber man konnte gar nichts tun. Ja? Das Gefühl haben mir zumindest wahnsinnig viele Menschen bestätigt und zurückgegeben. Und da war ich tatsächlich in einer privilegierten Position. Ich hatte nie das Gefühl, ohnmächtig zu sein. Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, wir tun was, damit uns das nicht geschieht. Und wir tun was, damit die Ukraine überleben kann.
Aber heikel insofern, weil wenn Sie sagen, wir tun was, der Vorwurf, der natürlich immer im Raum steht, Rheinmetall produziert etwas, was Menschen tötet.
Das ist richtig. Das sind so die Ambivalenzen, die man nie wird ganz auflösen können. Und das ist auch wichtig, weil wenig im Leben ist wirklich schwarz-weiß. Meistens sind es ja doch die Grautöne und ein moralisches und ethisches Abwägen begleitet alles, was wir tun. Max Weber hat da mal von einem Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Handlungsethik gesprochen. Verantwortungsethik, ne, die sich dann aufs Handeln bezieht. Und Gesinnungsethik kann manchmal so ein bisschen wohlfeil sein. Man erklärt für sich etwas als richtig und sagt, daran halte ich mich und welche Folgen das hat, das ist mir jetzt erstmal egal. Ja? Bei der Verantwortungsethik ist es eben schon so, dass man sich überlegen muss, welche Folgen hat das eigene Handeln und auch das eigene Unterlassen. Natürlich kann man sich jetzt auf ein moralisch hohes Ross setzen und sagen, ich bin Pazifist und es ist zwar sehr bedauerlich, dass Wladimir Putin keiner ist, aber da kann ich jetzt eben auch nichts dafür und deswegen geschehe, was geschehe. Ja. Das hilft den Menschen in der Ukraine nicht und ich glaube, in einer Diskussion mit Menschen aus der Ukraine würde man mit dieser Gesinnungsethik auch nicht bestehen können.
Wenn wir die Moral nehmen, haben sich unsere moralischen Grenzen da in den letzten Jahren dann halt auch verschoben. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich fand es ganz treffend, dass der Begriff Rüstungsindustrie, schrieb jemand, der war früher wirklich galt als unmoralisch, war in einer Reihe mit Pornografie und Glücksspiel. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Also moralische Vorstellungen sind ja dann halt auch ein Spiegel unserer Zeit.
Ja, das ist schon richtig. Also diese Kategorisierung, die habe ich wirklich als eher abschneidend, auch verletzend empfunden. Ja, denn schließlich unsere Kunden, das sind ja demokratisch gewählte Regierungen. Also wenn jemand von uns zur Wahl geht und dann eine Regierung wählt durch einen demokratischen Prozess und die dann eben auch die Instrumente bestellt und beauftragt, die unserem Schutz dienen, also die Bundeswehr und auch Blaulichtorganisationen, die Polizei beispielsweise, dann ist das doch nicht gleichzusetzen mit wirklich schädlichen Substanzen oder Wirtschaftsbereichen, die im Schattenbereich tätig sind. Also das kann ich eigentlich nicht verstehen. Ich glaube, es hat ein Umdenken stattgefunden im Hinblick darauf, wie wichtig Sicherheit ist für eine Demokratie, dass die Welt eben nicht so ist, wie wir sie uns wünschen würden. Das haben wir uns lange suggeriert, haben dabei auch sehr konzentriert weggeguckt. Denn alles, was jetzt geschehen ist in den letzten Jahren, das geschah ja nicht aus dem Nichts heraus. Das hatte ja alles seine Vorgeschichte. Putin hat eine Rede gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er ziemlich klar auseinandergesetzt hat, wie er sich die Welt vorstellt. Und dann hat er irgendwann angefangen, das zu machen. In Georgien, in Moldau, in der Ukraine ab 2014. Und man musste sich schon sehr darauf fokussieren, wegzugucken, um das alles auszublenden. Viele haben das irgendwie geschafft. Ja, das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Vielleicht hält uns das ein bisschen den Spiegel vor.
Wer am vergangenen Wochenende Bilder vom Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin gesehen hat, dem ist vielleicht die Bandenwerbung von Rheinmetall aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. SWR1 Leute geht weiter mit Philipp von Brandenstein, dem Unternehmenssprecher des Unternehmens. Ihr Konzern sichert den Dortmundern 20 Millionen Euro in 3 Jahren, heißt es. Was versprechen Sie sich von diesem Engagement?
Also Sport hat sich für uns einfach als sehr gutes Vehikel erwiesen, um unsere Kernbotschaften unter die Leute zu bringen. Sport hat einfach eine emotionale Aufladung. Ja? Also wenige Menschen sind, was Sport angeht, wirklich indifferent, besonders nicht in diesem Land. Es ist etwas, wo Identität eine große Rolle spielt, regionale Identität, aber auch andere Identitätsbausteine, wie zum Beispiel Dortmund, ist eben für die ganze Region Nordrhein-Westfalen schon ein Leuchtturm, ja, durch den Erfolg, auch international und durch eine gewisse Verkörperung dieses industriellen Arbeiterethos aus dem Ruhrgebiet. Das ist ja auch etwas, was uns geprägt hat. Wir sind ja ein Industrieunternehmen mit vielen Arbeitern in Deutschland. Das war zum Beispiel auch eine Verbindung. Und man muss natürlich sagen, Sport, insbesondere Bundesliga, hat eine großartige mediale Reichweite. Also wenn wirklich das Ziel ist, Visibilität zu haben, in die Mitte der Gesellschaft zu gehen, dann ist Fußball, Bundesliga-Fußball, dann ist der BVB ein sehr guter Partner.
Was mir in der Vorbereitung auf die Sendung aufgefallen ist, Borussia Dortmund ist ja da gar keine Ausnahme, denn Rheinmetall engagiert sich auch im Handball beim Bergischen HC, Eishockey bei der Düsseldorfer EG und im Tischtennis bei Borussia Dortmund übrigens überall als Premium-Partner, aber übrigens auch mit deutlich weniger Schlagzeilen. Also da sticht dann der Fußball doch nochmal so ein bisschen heraus.
Ja, das ist uns auch aufgefallen. Also als wir begonnen haben mit dem Sportsponsoring, da gab es auch eine gewisse Aufregung, das war tatsächlich ganz kurz vor der vom Bundeskanzler Scholz ausgerufenen Zeitenwende. Da wurde im Rat der Stadt Düsseldorf darüber diskutiert, warum Rheinmetall jetzt ein Partner der Sportstadt Düsseldorf von D-Sports werden sollte. Aber man kam zu dem Schluss, dass das doch eine sehr gute Unterstützung sei, die man auch benötigte in Zeiten Klammerkassen und weil wir ja auch ein geschätzter Teil der Stadtgesellschaft sind. Das war auch unser Ansatz. Wir wollten zeigen, wir sind in Düsseldorf Teil der Stadtgesellschaft, also wollen wir auch rausgehen. Wir wollen mit anderen Stakeholdern zusammen Gesicht zeigen, uns präsentieren und unsere Botschaften sozusagen vermitteln. Beim Fußball, ja, das hat eine Publizität erlangt, die wirklich ihresgleichen gesucht hat. Also wir hatten eine ganze Seite im Sportteil der New York Times. Noch nie hat ein Sportsponsoring für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das hat uns aber auch ein bisschen gezeigt, dass das der richtige Schritt war. Weil Sie haben es auch erwähnt, mit uns reden momentan sehr viele Leute. Das war in der Vergangenheit anders, also in der Politik hat ein Umdenken stattgefunden in Teilen der Gesellschaft, bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften. Aber heißt das wirklich, dass wir in der Mitte der Gesellschaft präsent sind, dass wir da unsere Botschaften und unsere Mission erklären konnten? Den Lackmustest hatten wir so gar nicht gemacht. Und Fußball, wo wirklich jung und alt, arm und reich, Leute aus ganz verschiedenen Schichten und Milieus zusammenkommen, das ist vielleicht der ultimative Test, um zu zeigen, inwiefern ist man denn wirklich Teil der Gesamtgesellschaft und dort auch akzeptiert. Und wir haben antizipiert, dass es eben nicht so ist. Bei Borussia Dortmund, da gibt es eben Leute aus allen Bereichen, auch politisch, und dass es da einen gewissen Gegenwind geben würde, das war uns klar. Aber mit diesen Leuten wollten wir auch ins Gespräch kommen. Wir wollten Diskursräume öffnen. Ich bin dann auch hingegangen zu Dortmund. Ich habe mit den Mitarbeitern geredet, habe vor dem Partnernetzwerk präsentiert und mein Chef selber hat sich mit Vertretern der Fanclubs getroffen und hat mit denen diskutiert und meinem Chef hat es großen Spaß gemacht.
Was entgegnen Sie denn denjenigen, die Ihrem Unternehmen Rheinmetall auch jetzt eine Art Sportswashing vorwerfen? Also heißt, dass Ihr Unternehmen gezielt Sportveranstaltungen nutzt, um von kritischem Verhalten abzulenken und das Firmenimage aufzupolieren?
Ja, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns verstecken wollten, uns wegducken wollten, dann würden wir ja nicht klägliche Mittel in die Hand nehmen für Sportmarketing. Wir wollen, wie gesagt, ins Gespräch kommen. Wir wollen ja über uns reden und wir wollen, dass über uns geredet wird. Wir wollen erklären, was wir tun und warum. Unsere Verantwortung in Zeiten dramatischen Wandels erklären Und das funktioniert gut. Also wir nehmen jedes Gesprächsangebot an.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Unternehmenssprecher von Rheinmetall, Philipp von Brandenstein. Und wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Susanne Fuchs hat geschrieben, sogar schon sehr früh meinte, sie kann das Gespräch leider nicht hören, kann sie natürlich ab heute Nachmittag auf swr1.de im Zusammenschnitt dann hören. Sie würde gerne wissen, wie sie sich, Herr von Brandenstein, zu den in der Vergangenheit immer wieder vorkommenden Umgehungen von Embargos in Kriegsgebiete seitens der Rüstungsindustrie, in diesem Fall von Rheinmetall, äußern.
Ja, da ist jetzt ein bisschen schwierig zu wissen, worauf Bezug genommen wird. Also es ist so, Rheinmetall ist ein Konzern, der nicht nur in Deutschland ist, sondern in verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern produziert. Das sind aber alles westliche Demokratien und diese westlichen Demokratien haben alle Waffenexportkontrollgesetze, die es zu befolgen gilt. Und daran halten wir uns natürlich. Es kann natürlich sein, dass die britische Regierung, wo wir produzieren, auch mal eine andere Auffassung hat im Vergleich zur deutschen. Wir können der britischen Regierung aber dann nicht diktieren, ob sie als Teil ihrer Außen- und Sicherheitspolitik eben ihre Partner entsprechend ausrüsten möchte mit Gütern, die der Sicherheitsvorsorge dienen. Aber es gibt ja innerhalb der NATO und innerhalb der Europäischen Union auch Gesprächsformate, wo man so etwas klären kann. Eine Umgehung wäre rechtswidrig, das würden wir nicht tun. Und warum sollten wir das auch? Denn ich habe ja gesagt, unsere Kundenstruktur ist relativ einfach. Das sind einige wenige Regierungen, die demokratisch gewählt sind. Und die Irritation, die so ein Rechtsbruch bewirken würde, würde uns natürlich also auch nicht nutzen.
Die nächste Frage kommt auf. Wir hatten es eben schon beim Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Christina Ammann fragt, Israel verstößt gegen das Völkerrecht, exportiert Rheinmetall dennoch nach Israel?
Wir exportieren keine Kriegswaffen nach Israel. Also wir sind von der neuesten politischen Entscheidung nicht betroffen gewesen.
Steve Mertens aus Asberg hat geschrieben, klingt alles ganz spannend. Für mich bleibt die Frage offen, was Ihr Gewissen zu der Tatsache sagt, dass Sie Waffen verkaufen, die für den Tod von Menschen verantwortlich sind. Und zwar nicht nur von Soldaten, sondern auch von Zivilpersonen. Da sind wir wieder bei der moralischen Frage.
Ja, da sind wir bei der moralischen Frage und die ist immer noch nicht einfacher geworden. Ja, es bleibt ambivalent, das ist völlig richtig. Waffen sind natürlich nicht verantwortlich für den Tod von Menschen. Es sind dann natürlich schon die Regierungen oder die Personen, die die benutzen. Und auch da ist wieder die Frage, wenn ein Aggressor ein Land mit Krieg und Zerstörung überzieht, hat denn dann die angegriffene Bevölkerung nicht das Recht, sich zu verteidigen und sich zu schützen? Und natürlich, wenn man diesen Schutz ausübt, wenn man sich verteidigt, dann gibt es dabei auch Tote und Verletzte, wenn Abschreckung nicht mehr greift, wenn es zur Aggression kommt. Und mit dieser Ambivalenz müssen die Soldaten leben, die das tun, aber auch die Regierungen, die dann eben nicht einfach kapitulieren, sondern ihre Bevölkerung und ihre Staatssysteme schützen.
Eine eher Traumvorstellung, auch klassischer Art, kommt von Thomas Hoffmann. Er hat geschrieben, er würde sich doch wünschen, er hätte die Idee, komplett alle Waffen auf der Welt abzuschaffen. Sehen wir ja schon im Dialog zwischen der Ukraine und Russland, dass das eben so einfach nicht möglich ist.
Ja, in der Tat. Könnte sich die Menschheit zu einer solchen Konvention entschließen und die auch durchsetzen, dann wäre das sicherlich zu begrüßen, aber es müsste dann tatsächlich die gesamte Menschheit tun. Und wenn auch nur einer aus dieser Phalanx ausscheren würde, wäre der Konsens dann wieder obsolet und wir stünden da, wo wir heute stehen.
Es gibt noch eine rein technische Frage eher von SWR1-Hörerin Corinna. Welche Rohstoffe werden für die Munitionsherstellung benötigt? Und woher kommen die Rohstoffe?
Ja, alle möglichen Rohstoffe. Und Munition ist auch interessant. Munition wird häufig nicht als Hochtechnologie gesehen. Es ist aber in der Tat sehr komplex, Munition herzustellen. Das sind viele chemische Prozesse besonders im Spiel und zu beachten. Für die braucht man dann die entsprechenden Grundstoffe. Und die müssen im Rahmen einer ordentlichen Aufplanung der Lieferkette natürlich bevorratet werden. Wir haben das gemacht. Unsere Lager sind voll. Für die nächsten 5 Jahre haben wir genug. Und da muss ich eben darauf hinweisen, wir sind jetzt eben bei der Planung und Produktion nicht in den Millionenstückzahlen. Bei Munition schon, ja. Und da bevorraten wir auch entsprechend. Aber das, was wir brauchen, kriegen wir auch unproblematisch aus verlässlichen Lieferquellen.
Philipp von Brandenstein, Sprecher des Konzerns Rheinmetall. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Vielen Dank, Herr Wolters.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.